frage mich immer, wie Spurgeon das gemacht hat früher, so im 19. Jahrhundert und so, und Wesley und all die. Naja, gut, wir haben andere Zeiten und das ist ja auch gut so. Zurück zu Billy Graham. Also von Billy Graham, dem großen Evangelisten, wird folgende Anekdote erzählt. Und zwar war er in New York, hatte dort eine Evangelisation, und wie das bei Billy Graham war, die Älteren unter uns können sich vielleicht noch erinnern, nicht? Der hat Hallen gefüllt mit wer weiß wie viel tausend Leuten und so. So, jetzt war in New York in der Bronx, und dort war in so einem Hotel untergebracht und so, man hat ihn gewarnt, nicht? Also Billy, jetzt bleibst mal schön drin in deinem Hotelzimmer, weil hier ist die Bronx. Und wenn du rausgehst, dann ist das ziemlich gefährlich. Ist also überhaupt nicht gut, weil es könnte sein, dass du überfallen wirst. Und manche wissen es vielleicht, also Billy Graham gehörte sozusagen zu den Baptisten, war also unserer Glaubensauffassung sehr, sehr nah. Also wir sind ja auch eine Baptistengemeinde und so, und Billy Graham war auch ein Baptist, so. Aber das nur ganz nebenbei. So, und Billy Graham sagt, entspannt euch, Gott ist bei mir und so, und alles liegt in Gottes Hand, was ja auch richtig ist und so. Was macht Billy Graham, wie er es immer macht? Dass er abends nochmal eine Runde spazieren geht, nur mit dem Unterschied, diesmal ist er eben nicht irgendwo, wo es, sagen wir mal, etwas angenehmer ist, spazieren zu gehen, sondern mitten in der Bronx. Also er geht raus, geht um den Häuserblock und zack, kommt so eine Bande und sagt, ey, Alter, rück die Scheine raus. Gut, Billy Graham nimmt seine Tasche, sein Portemonnaie und so, da ist ja auch sein Ausweis drin und so, gibt denen das, und der Boss von dieser Bande guckt sich das an, auf dem Ausweis, Billy Graham, bist du etwa Billy Graham? Ja, das ist mein Name. Ne? Ja, bist du der Billy Graham? Ja, ich weiß nicht, ob Sie noch jemanden kennen, der so heißt, aber das bin ich. Ne? Sagt der Boss von der Bande, Jungs, gebt ihm sofort die Sachen zurück, Baptisten müssen zusammenhalten. Ich habe keine Ahnung, ob diese Anekdote wirklich so stattgefunden hat, aber man erzählt sie sich. Unsichere Zeiten, auch wir oder viele Menschen empfinden das, leben in sehr unsicheren Zeiten. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen so das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, meine eigene, was wird aus mir, was wird aus der Zukunft, was wird aus uns, was wird aus Deutschland, was macht unsere Industrie, all diese Dinge, die wir jeden Tag hören in den Medien. Und das beunruhigt viele Menschen. Also nicht nur junge Menschen, die beunruhigt das auch, aber es beunruhigt sehr, sehr viele Menschen. Und da lohnt es sich, wirklich mal in die Schrift zu schauen. Also in der Schrift haben wir wirklich ein unglaubliches Fundament. Wenn wir die Heilige Schrift verlieren, dann verlieren wir den Kompass. Und deswegen lohnt es sich immer wieder, jeden Tag in die Schrift hineinzuschauen, von dort Orientierung zu bekommen und Zuspruch zu bekommen, aber auch Korrektur zu bekommen in den Dingen, die uns bewegen, in den Dingen des Alltags. Heute soll es um einen Vers gehen aus Psalm 62. Psalm 62. Ich frage jetzt nicht, wann wer von uns das letzte Mal Psalm 62 gelesen hat. Viele lesen ja Psalm 23 und so die bekannten Psalmen und so, aber heute Psalm 62, Psalm 62, Vers 3. Da heißt es, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Diesen Zuspruch haben wir, dass Gott der Herr verglichen wird mit einem Fels. Er ist der Fels in der Brandung. Er ist derjenige, auf den wir bauen können. Da haben wir in der Bibel, ich werde auch noch gleich ein paar Stellen zeigen, eine ganze Reihe von Hinweisen, nicht wo praktisch der Herr mit dem Felsen verglichen wird. Übrigens haben wir dieses Motiv ja auch an anderer Stelle, zum Beispiel mit dem Haus auf Fels gebaut. Das heißt, wer auf Jesus vertraut, wer auf sein Wort vertraut, wer auf sein Wort hört, wer sich ausrichtet auf Jesus, das ist wie ein Mensch, der sein Haus sozusagen auf Fels baut. Und wenn die Stürme kommen, wenn die Stürme des Lebens, nicht, das ist ja dann auch so ein Begriff, der uns sicherlich geläufig ist, die Stürme des Lebens, aber da heißt es, wenn dann so diese Stürme, wenn die Fluten kommen und gegen das Haus stoßen, dann wird dieses Haus Bestand haben. Und dieses Haus, was mit diesem Haus gemeint ist, das ist unser Leben. Manche von uns erleben das stärker, manche von uns erleben das vielleicht etwas schwächer, dass man den Eindruck hat, es rüttelt, es scheint mir den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Wo dieser Sturm kommt, wo diese Wellen kommen, wo es plötzlich an mein Leben rankommt und es tatsächlich bedrohlich zu werden scheint und tatsächlich auch vielleicht bedrohlich ist. Er ist mein Fels. Wohl dem Menschen, der dieses Fundament in seinem Leben hat. Gott ist unser Fels. Gott ist unser Schutz. Ganz gleich, was passiert. Unser Leben ist in seiner Hand. Das bedeutet nicht, dass wir von allem verschont bleiben. Das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass nichts an Gott vorbeigeht. Nichts geht an seiner Hand vorbei. Gott kennt uns. Gott kennt unser Herz. Gott weiß, wie es um uns steht. Gehen wir mal weiter. Es gibt noch andere Verse. Bereits im 5. Buch Mose, in der sogenannten Tora, 5. Buch Mose, heißt es bereits, er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Alle Wege, die Gott mit uns geht, sind gute Wege. Sind Wege, die in Ordnung sind. Also Recht, das hat jetzt hier nicht mit politisch rechts oder links zu tun, dass man das nicht missversteht, sondern es geht darum, dass Gott immer alles richtig macht. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja vielleicht irgendwie so eine billige Ausrede oder so ein billiger Trost. Man kann das natürlich als billigen Trost verstehen, wenn man so oberflächlich das dann so daherredet. Aber wenn wir in die Schrift schauen, ist das nicht oberflächlich, sondern das ist ein Zuspruch Gottes für unser Leben. Es ist ein Zuspruch Gottes für dein Leben. Dort, wo du jetzt stehst, der Weg, den Gott jetzt mit dir geht, ist ein Weg, der Gott nicht entgleitet. Das ist ein Weg, wo du wissen darfst, Gott ist da. Jetzt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und dann heißt es ja, und ob ich schon wanderte im finsternen Tal, eine andere Übersetzung sagt, im Tal des Todesschattens, so bist du doch bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und das ist kein billiger Trost. Das ist kein oberflächliches Schwamm drüber, sondern das ist Gottes Zuspruch für dich in deiner Situation. Mit Gott gehen wir immer in eine gute Zukunft. Alle seine Wege sind recht. Gott ist treu. Und dann heißt es im Neuen Testament, selbst wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Und wie oft, das muss ich sagen, sind wir untreu. Gerecht und wahrhaftig ist er. Er ist ein Fels. Auf Jesus können wir bauen. Auf Gott können wir bauen. Ein weiterer Vers aus Psalm 18, Psalm 18, 2 bis 3, genau genommen sind es zwei Verse, da heißt es, und er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. An ihm festhalten. Herzlich lieb habe ich dich. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Wenn wir Jesus verlieren, verlieren wir alles. Bleiben wir dran. Herzlich habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, da haben wir es wieder. Meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Mehr geht fast nicht. Alle Attribute Gottes der Reihe nach, was Gott für uns ist, dass er für uns ist, dass er mit uns ist, dass er bei uns ist, dass er uns niemals verlässt. Niemals. Dann 2. Samuel 22, Vers 2. Ich zeige das, um deutlich zu machen, das ist sozusagen ein Grundgedanke, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, die Verlässlichkeit Gottes und dass er ein Fels ist. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Und dieser Begriff Erretter weist sozusagen über das Diesseits, über dieses Leben hinaus in die Ewigkeit. Wir haben es gerade gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und ich habe sozusagen dieses Ziel vor Augen. Ich lebe ausgerichtet auf das, was kommt. Ich schaue auf Jesus in den Dingen, die uns hier beschweren und runterziehen wollen, die uns den Blick vernebeln, die uns die Steine in den Weg legen, damit wir fallen, damit wir uns stoßen, damit, was weiß ich, damit wir eben vom Weg abkommen. Nein, unser Blick richtet sich auf die Ewigkeit. Genauso auch Vers 32, denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Da gab es früher übrigens dieses schöne Lied, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? So, die Älteren kennen das vielleicht noch. Das bezieht sich hier auf diesen Vers in 2. Samuel 22. Wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Auf wen können wir uns verlassen, wenn nicht auf den Herrn? So, und im Neuen Testament haben wir diesen Gedanken auch. Und da wird sehr, sehr deutlich, wir sagen ja immer wieder, was auch richtig ist, dass wir sozusagen das Alte Testament von Christus her, vom Neuen Testament her verstehen müssen, aber dass wir das Neue Testament ohne das Alte auch nicht verstehen können. Diese wundervollen Gedanken. Dieser Fels, von dem immer wieder die Rede ist, in der Tora, in den Psalmen und in den anderen Schriften, da heißt es im Neuen Testament, dieser Fels, von dem hier die Rede ist, dieser Fels ist Christus. Es geht am Ende des Tages um Christus. Christus ist der Schlüssel für alles. Und Christus hat die Erlösung gebracht. Christus ist derjenige, auf den wir unser Leben bauen können. Ganz interessant, nicht? Das hier 1. Korinther 10, Vers 4, das bezieht sich auf die Zeit der Wüstenwanderung Israels. Damals Ägypten, wir erinnern uns, Mose, nicht? Ziegel brennen und all diese Dinge. So, und jetzt wird praktisch das Volk Israel unter der Führung des berufenen, von Gott berufenen Mose herausgeführt und Gott hat sie versorgt. Und eine Stelle war, dass sozusagen Mose an diesen Felsen klopft und aus diesem Felsen kommt Wasser raus. Und hier sehen wir jetzt vom Neuen Testament her, dass damals schon dieser Felsen noch eine größere Bedeutung hat. Das war natürlich der Felsen damals dort in der Wüste und dieses Wunder ist passiert, aber dahinter steckt noch etwas Tieferes. Denn damals schon stand und steht dieser Felsen für Christus. Das heißt, Christus war auch schon beim Volk Israel während des Auszugs aus Ägypten. In dieser Zeit der Krise, in dieser Zeit der Not, wo es immer wieder Auf und Abs gab und teilweise wirklich existenzielle Bedrohung. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Hier muss man sagen, das hebräische Wort, was an dieser Stelle steht, der ihnen folgte, also man kann das so übersetzen durchaus, aber korrekter ist eigentlich hier zu sagen, der sie begleitete. Also das hebräische Wort, was hier steht, kann folgen bedeuten, also dabei sein, Impuls sozusagen, oder begleiten. Also das Verständnis, dass Christus hinter Israel herläuft, wäre ein bisschen komisch. Sondern es ist eher dieser Gedanke, der auch im Gottesnamen Yahweh zum Ausdruck kommt, nicht ich bin, der ich sein werde, dass Gott die ganze Zeit, dass Jesus Christus die ganze Zeit bei ihnen war. Jesus im Alten Testament. Was sind das für geniale Zusammenhänge, die uns die Schrift hier zeigt? Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen. Und diesen Gedanken haben wir im Neuen Testament auch. Wer zu mir kommt und von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Der Fels aber war Christus. Ich möchte euch etwas zeigen, ein Bild, das ich sehr genial finde. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Dieses Gemälde hier, das ist der Wanderer über dem Felsenmeer. Haben wir auch in unserem Büro hängen, meine Frau und ich. Ein ganz geniales Gemälde. Ich habe dieses Gemälde zum ersten Mal gesehen in meiner Jugend. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Zu diesem Zeitpunkt, vielleicht 13, 14 oder so. Damals habe ich mich vorbereitet auf ein Musikstudium. Ich wollte ursprünglich Musik studieren eigentlich und war ganz gepolt irgendwie auf klassische Musik und so und habe mir dann immer mal wieder eine Schallplatte, also Schallplatte, so die Jüngeren und wisst ihr, was eine Schallplatte, das waren früher so schwarze Scheiben, da waren so Rillen drin, ganz viele, winzig kleine, ne? Weiß gar nicht, von denen kennt ihr das noch, habt ihr so ein Ding schon mal gesehen, ne? Das war früher, so groß waren die, so. Und dann hat man die da draufgelegt, wie eine Pizza. Und dann gab es einen Plattenspieler. Da hat man das dann draufgelegt und wenn man dann angemacht hat, da kam so ein Arm raus, so. Und dann ging die Musik los. Kennt man heute gar nicht mehr. So war das früher. So, und dann bin ich ins Musikgeschäft gegangen, wollte mir eine Platte holen und da fiel mir ein Cover auf, also es war natürlich entsprechend eingepackt, so groß, so flache Dinger und da waren die dann drin, diese schwarzen Scheiben. Auf jeden Fall war dieses Cover, es war die Deutsche Grammophon, wenn das noch was sagt, so mit diesen gelben Dings und so, auf jeden Fall war dieses Gemälde da drauf. Ich dachte, Mensch, ich wusste noch gar nichts davon, also das hat mich einfach angesprungen und ich dachte, das ist, und ganz interessant, das war die Wandererfantasie von Franz Schubert. Das ist so ein Klavierstück in C-Dur, das ist auch egal. Auf jeden Fall die Wandererfantasie. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben damals dieses Klavierstück gehört habe, kann ich euch nur sehr empfehlen. Von Franz Schubert, die Wandererfantasie, ich weiß nicht, gefühlte 364 Mal oder so. Ganz interessant. Später dann, als ich gläubig wurde, also lange Zeit, ich habe das eben nur auf diesem Cover und so, Wandererfantasie, nicht, dann ist ja eine Beschreibung, das Motiv des Wanderns, Romantik. Später habe ich dann mitbekommen, dass der Maler dieses Bildes, Caspar David Friedrich, dass der also nach allem, was wir so wissen, dafür spricht, dass das ein gläubiger Mann war. Der war gläubig. Ich meine, das ist natürlich mit 200 Jahren Abstand immer ein bisschen schwierig, das schlussendlich dann. Aber nach allem, was wir wissen, war das ein gläubiger Mann. Und der lebte in der Zeit der Romantik. Das war so die Zeit ungefähr ab 1800, ein bisschen später, napoleonische Kriege, nicht wahr? Diese ganzen Geschichten. Also das war eine Zeit, die von unglaublich viel Unruhe geprägt war, von Ungewissheit. Und was eben in dieser Zeit der Romantik ganz stark im Vordergrund stand, und da gibt es viele Beispiele, das war das Motiv des Wanderns. Wir sind als Menschen auf der Wanderschaft, wie so ein Wanderer. Nicht, da gibt es noch viel mehr, das Wandern ist des Müllers Lust und so. Also da gibt es eine ganze Reihe von Stücken und Kunstwerken aus dieser Zeit. Immer wieder das Wandern. Nicht? Und da kommt auch diese Wanderbewegung her. Ich weiß nicht, ob es Kulturen gibt auf dieser Welt, wo das Wandern bis heute so eine Rolle spielt wie bei uns in Deutschland. Also wenn man in andere Länder geht, vielleicht so in Italien, dass man da Wanderwege hat. Bei uns gibt es Wanderwege, nicht Ost-West-Weg und was es da noch so alles gibt. Gibt es sicherlich in manchen, aber das ist bei uns schon ganz besonders. Mit den Wandern, man wandert mehrere Tage, man ist auf Wanderschaft. Oder auch die wandernden Handwerker, man wandert. So, und dieses Motiv, dieser Gedanke der Wanderschaft, der hat sich gehalten. Der kommt aus der Romantik.
Dieses Bild von Caspar David Friedrich ist im Jahr 1818 entstanden und das waren wirklich wilde Zeiten. 1818, die napoleonischen Kriege waren gerade vorbei. Deutschland lag mal wieder, muss man sagen, in Trümmern, weite Teile. Kurz davor hat noch die Leipziger Völkerschlacht stattgefunden mit zigtausenden von Toten. Damals, wenn man nach Leipzig kommt, nicht, kann das sehen, da ist auch ein Riesendenkmal, ein Museum und so, eine Gedenkstätte, all diese Dinge. Und so, und das lag alles noch in Trümmern. Das hat man nicht so, wie man heute versucht, innerhalb von 4, 5, 6, 7 Jahren wieder aufzubauen. Das hat viel, viel länger gedauert. Also eine große Zeit der Unsicherheit. Das war übrigens auch die Zeit riesenpolitischer Umbrüche, riesenpolitischer Unsicherheiten. Auch wir leben gerade in Zeiten, wo sich manche Menschen fragen, wie ist es mit der politischen Stabilität? Die politische Großwetterlage und so weiter. Und ganz ähnlich, natürlich mit anderen Themen, aber ganz ähnlich war das in dieser Zeit auch. Nicht, da kam übrigens zum ersten Mal 1817 so diese Bewegung, auch von der studentischen Bewegung und so, mit Schwarz-Rot-Gold als Fahnen für Deutschland. Das war diese Zeit. Und da malt Caspar David Friedrich dieses Bild und das hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, gerade auch im Zusammenhang mit unserem Bibelvers heute Morgen, mit dem Fels. Das ist das, was er hier sagen wollte. Da ist eine unglaubliche Botschaft drin. Schauen wir uns dieses Bild mal in Ruhe an. Ja, in der Mitte, ganz im Zentrum dieses Bildes, dieser Wanderer. Interessant, dass wir sozusagen, wir gucken ja auf den Rücken. Das war auch etwas Besonderes in dieser Zeit. Normalerweise hat man die Leute von vorne gemalt. Oder so ein bisschen von der Seite, dass man das Gesicht sieht. Nein, hier sieht man den Rücken. Man guckt sozusagen mit dem Wanderer zusammen, wie wenn man hinter dem Wanderer steht. Man guckt sozusagen mit dem Wanderer sozusagen auf das, was vor einem liegt. Und da sieht man die Felsen, wie sie raufragen. Und da sieht man den Nebel, das Nebelmeer. Und trotzdem, dieser Wanderer steht auf diesem Fels. Und dieser Fels nimmt praktisch fast ein Drittel des Gemäldes ein. Und was er damit sagen wollte ist, das ist ein gigantischer Fels. Das ist Jesus. Das ist Jesus, auf den du dich verlassen kannst. Wenn du in die Weite schaust und dieser Blick sozusagen von dem Felsen aus schweift über das Nebelmeer hinweg. Da ist das Nebelmeer, da ist die Unsicherheit, da sind die Wirren, da sind die Dinge, die ich nicht einordnen kann. Ja, schroff ragen die anderen Felsen dazwischendurch rauf, aber man schaut in die Weite. Man schaut sozusagen hinüber bis zum Himmel und ganz hinten, da sieht man auch diesen Berg. Ich glaube, dass er damit sagen wollte, dieses Motiv haben wir auch in der Bibel, nicht der Berg des Herrn. Wer darf zum Berg des Herrn gehen? Und da schaut der Wanderer über den Nebel in dieser Unsicherheit hinüber gewissermaßen zum Berg des Herrn. Das ist die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ganz großartig, wie ich finde. Und er steht dort fest, stabil und schaut sozusagen in seiner Wanderschaft über dieses Nebelmeer hinweg. Was für ein großartiges Motiv. Und das können wir für uns nehmen, so dieser künstlerische Ausdruck dessen, was uns die Bibel hier sagt. Bau dein Leben nicht auf irgendetwas, sondern bau dein Leben auf den Fels. Stell dich auf den Fels, gerade in unsicheren Zeiten. Wenn du nicht weiter weißt, stell dich auf den Fels. Er ist der Fels und dieser Fels wankt nicht. Da haben wir ein sicheres Zuhause. Da haben wir einen sicheren Stand. Jesus ist da. Und dann heißt es in Römer 9, Vers 33, wie geschrieben steht, siehe, also auch das bezieht sich auf das Alte Testament, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Halte fest an Jesus. Und wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, wenn sie Jesus Christus noch nicht persönlich kennen, dann lade ich sie ein, Jesus persönlich kennenzulernen. Das geht ganz einfach. Das ist nicht kompliziert. Es reicht zu sagen, jawohl, Jesus, dir möchte ich vertrauen im Leben. Wenn das stimmt, und es stimmt, mit dem Felsen, mit Jesus, mit der Ewigkeit, dass wir mit ihm in die Ewigkeit gehen und die Ewigkeit mein Zuhause ist, wo kein Leid, kein Geschrei mehr ist und all diese Dinge zum Ende kommen werden. Wenn das die Perspektive ist, dann möchte ich mit dir leben. Und ich möchte dir in diesem Leben bereits vertrauen. Ich möchte mein Leben nicht auf Sand bauen, sondern ich möchte mein Leben auf diesen Felsen bauen. Auf diesen Felsen, den Caspar David Friedrich so gigantisch gemalt hat. Auch ich möchte jemand sein, der auf diesem Felsen steht und den Blick über das Nebelmeer hinweg hin zur Ewigkeit lenkt. Und mein Blick ausgerichtet ist auf den Herrn. Und ich nicht ohne Zuversicht in die Zukunft gehen muss, sondern mit dieser festen Gewissheit, alles ist in seiner Hand. Und nicht nur alles ganz allgemein, sondern mein Leben ist in seiner Hand. Was können mir Menschen tun? Was können mir die Dinge tun? Was kann mir irgendetwas tun? In diesem Sinne, Gott segne jeden einzelnen von euch, von Ihnen. Amen.